ARD.
Steinbock?
Fick dich, ich bin Krebs. Du bist so peinlich, Alter, wirklich.
Scheiß drauf.
Nee, Mann, nichts Scheiß drauf.
Es ist, was soll ich machen?
Es ist ein Blackout. Mein Sternzeichen. Willst du mich verarschen?
Es ist gut.
Alles, was wir zusammen aufgebaut haben.
Soll ich mit so zusammen?
Was? Du brauchst gar nicht alles auf mich schieben. Du hast mich gerade blamiert.
Das, was wir gerade gehört haben, ist so groß wie nie zuvor. Reality-TV, besser bekannt als Trash-TV, wird heute konsumiert in kostenpflichtigen Streaming-Anbietern, wird verlängert auf Social Media und wie ich in dieser Folge erfahren habe und erfahren werde, kann man sich damit stundenlang beschäftigen, 20, 30, 40 Stunden in der Woche. Was das über unsere Gesellschaft aussagt, wer die Player in diesem Spiel sind, will ich rausfinden in einer neuen Folge Süchtig nach alles, Süchtig nach Trash-TV.
Süchtig nach alles. Ein Podcast mit Hubi Koch.
Alle Folgen von der zweiten Staffel Süchtig nach alles findet ihr schon jetzt in der ARD Audiothek. Natürlich ist Trash-TV keine klinische Sucht, wie wir sie in dieser Staffel ja auch behandelt haben. Aber der Konsum kann schon ziemlich extrem werden und Menschen irgendwie verändern. Das werden wir in dieser Folge erfahren, weil ich mit Trash-TV nichts zu tun habe, davon gar keine Ahnung habe, sitzt bei mir im Studio eine absolute Expertin, Elena Gruschka. Hallo.
Hallo.
Erklär mir mal kurz vorab, ist Trash-TV nicht buchstäblich Müll?
Also das ist ja wohl eine Frechheit, das so zu behaupten. Ich glaube, es macht ganz viele Leute ganz, ganz glücklich und ich glaube, das kann man ihnen nicht absprechen. Und ich finde das ein bisschen überheblich von dir, das auch so zu behaupten.
Oha. Ja, wir werden das Ganze im weiteren Verlauf des Gesprächs erörtern, was es damit alles auf sich hat. Du bist ja nicht nur TV-Produzentin von Formaten wie Jerks oder auch der neuen Apache-Doku, wie ich gesehen habe, sondern du machst auch zwei erfolgreiche Podcasts. Einmal Mensch, wo du Phänomene und Menschen biografierst und vor allem den größten Gossip Podcast Niemand muss ein Promi sein, hostest
Richtig,
du.
Richtig, absolut.
Da geht es um Gossip und Reality-TV unter anderem. Mhm. Unter anderem gibt es auch eine Facebook-Gruppe zu, Niemand muss ein Promi sein, Ultras mit über 10.000 Mitgliedern.
Ja.
Was passiert da? Was hast du so für eine Fanbase? Was geht ab bei Niemand muss ein Promi sein?
Also man muss sagen, das sind durchweg ziemlich schlaue und lustige Leute mit einem guten moralischen Kompass, würde ich mal sagen, die aber trotzdem Spaß daran haben, sich Trash-TV-Formate anzugucken und das aber auch nicht auf so eine Art machen, dass sie sich über die Leute lustig machen, sondern wirklich mit den Leuten mitleiden. Und die treffen sich in dieser Gruppe online virtuell und gucken die Formate zusammen und besprechen die dann, indem sie dann kommentieren und so.
Im Vorfeld dieser Folge habe ich eine Studie gelesen, dass angeblich Trash-TV-Konsumenten und Konsumentinnen schlauer sind.
Ja, das
als
würde ich zu 1000% unterschreiben.
Bist du auch schlauer als andere Menschen?
Ja, ich meine, ich habe da ja sogar einen Beruf auf eine Art gemacht. Ne? Also ich gucke das natürlich nur beruflich, deswegen ist es bei mir sowieso was ganz anderes als bei allen anderen.
Ja, du betreibst das aber alles ziemlich ernst, muss man ja sagen, wenn man da eine berufliche Identität draus macht.
Ja, man muss aber auch sagen, dass dieser Trash-TV-Anteil ist wirklich ist nicht der Gesamtanteil des ganzen Formats. Also gerade bei Mensch, das ist ja richtig ein Storytelling-Format, wo wir über einzelne Prominente reden. Und bei Niemand muss ein Promi sein, reden wir über alles, was so gerade los ist im Gossip-Bereich. Aber man kann natürlich sagen, dass es ernsthaft ist, weil ich damit natürlich auch inzwischen mein Geld verdiene. Ich mache aber nur die Formate, die mich wirklich interessieren und die ich privat gucken würde. Das heißt, ich gucke jetzt nicht alles. Also es gibt ja wirklich Leute, die sich alles angucken. Die Zeit habe ich nicht und das macht mich auch gaga. Es gibt wirklich auch Formate wie zum Beispiel Sommerhaus der Stars, um jetzt schon mal so ein bisschen reinzugehen. Die sind mir zu aggressiv, zu mobbingartig und das mag ich nicht. Also es muss bei mir schon immer auch was haben, was irgendwie einen Mehrwert hat, dass es unterhaltsam ist, aber nicht auf so eine Art, dass man Leute wirklich anguckt, wie sie gemein, also Leuten dabei zuguckt, wie sie gemein zueinander sind. So, da unterscheide ich mich, glaube ich, bei so von vielen der anderen Konsumenten.
Das werden wir nachher nochmal vertiefen. Auf jeden Fall muss ich bei Trash-TV immer an diese Kraftklub-Line in dem Song denken, Schüsse in die Luft.
Es ist ein einsamer Krieg gegen den Dreck, der mich umgibt. Den verfickten Dreck, den scheinbar keiner außer mir sieht. Aber wie auch, wenn niemand rausschaut, lieber auf der Couch mit Frauentausch oder Bauer sucht Frau. Und ja, natürlich nur ironisch und nur so nebenbei. Aber im Vergleich mit den Opfern, da ist das eigene Leben schon geil. Ein Hund beißt nicht, wenn er bellt. Und alles ist gut, solange die auf RTL noch bisschen dümmer sind.
Du hast ja gerade gesagt, das ist ein bisschen überheblich, dass ich sage, Trash-TV ist Müll oder diese Frage überhaupt stelle.
Ja.
Und ich muss sagen, also ich kann die Leidenschaft nicht so nachvollziehen. Ich habe mich ja versucht, da jetzt reinzuarbeiten, wenn wir uns gleich noch anhören, was ich mir da angehört habe. Ich habe aber auch einen Vergleich, weil ich bin ja Fußballfan.
Und, ja. Und das ist jetzt geil, oder was?
Ja, genau, das kann man ja genauso sagen. Leute, die mit Fußball gar nichts am Hut haben, die sagen, Maga,
ja, absolut, das ist das beste Beispiel.
Check ich gar nicht, ich komme da auch gar nicht rein und irgendwie scheint es da eine Begeisterung und eine Szene und eine Fankultur und so weiter zu geben, aber weiß ich nicht. Und ich habe auch mal beruflich, also 4 Jahre lang in einer Sportredaktion gearbeitet, beim Sportfernsehen, also habe damit auch irgendwie mein Geld verdient. Und habe aber gemerkt, so Hobby zum Beruf machen hat auch seine Schattenseiten, weil man es dann immer durch so einen professionellen Blick irgendwie anguckt. Und auf Dauer fehlte mir so ein bisschen der Tiefgang, weil es halt nur Unterhaltung ist. Kannst du das ein bisschen nachvollziehen?
Ja, oder beziehungsweise trotzdem kann man dieses kann man gar nicht so beantworten, weil ich würde auch sagen, es gibt ganz viele Formate, die wirklich grauenhaft sind und die ich mir nicht angucken würde. Habe ich ja schon vorhin gesagt, sowas wie Sommerhaus der Stars oder so. Also wirklich Formate, wo es darum geht, dass die Leute sich gegenseitig fertig machen und Allianzen gegeneinander bilden. Und das würde ich auch sagen, das interessiert mich. Oder auch Bauer sucht Frau und Schwiegertochter gesucht, das gehört für mich überhaupt nicht in das klassische Trash-TV. Das ist quasi eher so Doku-Soap-mäßig. Also man muss da schon differenzieren. Ja.
Scripted Reality vor allem. Ne?
Ja, ist auch nochmal was anderes. Also es gibt dann auch zum Beispiel Formate, die ja eher so in Richtung Social Experiment gehen, sowas wie Love is Blind und so Sachen, die es bei Netflix gibt. Das kommt jetzt gerade aus Amerika, dass es quasi noch diesen Mehrwert hat, dass man wirklich versucht, dass man eine Prämisse aufstellt, die wirklich interessant ist. Was passiert ist, wenn man Menschen, zum Beispiel bei Love is Blind, die daten sich, ohne dass sie sich sehen, über mehrere Wochen und dann müssen sie, ohne dass sie sich gesehen haben, sagen sie heiraten, also wenn sie wollen, kann auch niemand muss sich da heiraten, aber wenn sie sich verliebt haben, angeblich, dann sagen sie heiraten und haben sie 4 Wochen Zeit bis zur Hochzeit und das ist schon sau interessant, was das dann mit denen macht, wenn sie sich dann tatsächlich sehen und das ist überhaupt nicht krawallig, das ist extrem lange begleitet.
Du bist natürlich auch nicht die einzige Person, die sich diese Formate alle anguckt. Ich war ja wie immer in diesem Podcast auch draußen unterwegs und habe Leute aus einem ganz normalen Leben getroffen und mit denen bin ich dann immer unterwegs, diesmal ein bisschen weniger, diesmal sind wir nur drinnen.
Ja, hallo, wir sind auf der Couch und gucken heute Fernsehen. Mit wem bin ich denn? Stell dich doch mal vor.
Ich bin Melina, bin 28 Jahre alt.
Was gucken wir heute an?
Wir gucken heute Trash-TV.
Ich habe das Gefühl, sie sagt das so ein bisschen schuldbewusst. Also ich glaube, nicht jeder geht damit hausieren, dass er das guckt. Ne? Manche sagen, ja klar, auf jeden Fall. Andere sind eher so, naja, ja, ich gucke das heimlich oder so. Mit Melina gucke ich auf jeden Fall das erste Mal Ex on the Beach. Das ist ein Format, in dem mehrere Menschen zusammen auf einer Insel sind, zusammen mit ihren Ex-Partnern und potenziellen neuen Partnern in einer großen Villa. Die meisten sind schon bekannt aus anderen Trash-TV-Formaten wie Temptation Island oder Are You the One? Und das Format provoziert durch die Konstellation der Charaktere also die schnelle Affäre vor den Augen des Ex-Partners. Drama ist also vorprogrammiert. Und in der Folge, die wir uns angeschaut haben, versucht gerade Dominik, Chiara für sich zu gewinnen. Und warum das absolutes Qualitätsfernsehen ist, hören wir hier.
Meine Niere, Chiara. Ich glaube, Chiara hat den Song echt gefühlt.
Chiara.
Ich kaufe dir ein paar Hasen. Chiara, willst du mir einen?
Chiara. Ein Mann gibt sich Mühe, genau so. Finde ich süß, ehrlich.
Oh, stark, oder?
Wow,
stark.
So, Deutschland, das Land der Dichter und Denker, auf jeden Fall.
Ja, tiefgründig. Dafür ist das bekannt.
Ja, der Text ist noch ein bisschen ausbaufähig, aber ey, es war so witzig. Chiara.
Und das ist nicht komplett geskriptet sowieso?
Nein. Also ich glaube nicht.
Glaubst du wirklich nicht?
Nee, ich glaube wirklich nicht, da nicht. Die sind da eigentlich auch durchgängig betrunken.
Das ist natürlich sehr einfaches Fernsehen. Nimm Leute da, wo es warm ist. Die sind alle halb nackt, in Badehose oder Bikini. Männer durchtrainiert, Frauen auf jeden Fall auch durchtrainiert, kurvig und so weiter. Und dann macht die betrunken und dann werden die schon irgendwann geil werden aufeinander.
Ja, genau.
Hey, ihr Langbeiner, was ist los?
Wer ist er?
Ja, das ist Yassin. Der ist auch ganz groß damit geworden, dass er seine Freundin auch betrunken hat bei Temptation Island. Und der hüpft auch so von Format zu Format und ja.
Und die gerade gesagt hat, ich will, dass Yassin wiederkommt, ist seine Ex-Freundin?
Nee, das ist die, mit der er da jetzt anbahnelt.
Ah, okay.
Seine Ex-Freundin ist auch da drin und da gibt's dann immer ein bisschen Drama.
Das Drama funktioniert ja immer über oder oft über Liebe, über Sex, über Seitensprünge, also die niedersten Instinkte und tiefsten Gefühle, die der Mensch selber so fühlt und im Leben hat. Ist das dadurch nicht so purer Voyeurismus, Emotionsvoyeurismus?
Ja. Finde ich, klar, auf jeden Fall. Also größer wird es ja nicht. Also wenn es also um Liebe geht, das merkt man ja auch bei allen fiktionalen Formaten, es muss immer irgendwie ein Handlungsstrang geben, wo es um Liebe geht. Und wenn es dann auch noch um Eifersucht geht und um Liebeskummer und so, klar, also das sind die echten, wahren Gefühle. Natürlich, die Leute, die da mitmachen, sind ja auch nicht bescheuert. Die wissen ja auch, dass sie abliefern müssen, sag ich mal, dass sie in der Show sind und dass sie da natürlich auch total reingehen. Wenn da jetzt Leute sind, die, es gibt es manchmal auch, dass dann Leute einfach nicht mitmachen, die werden dann einfach nicht gezeigt und gehen dann relativ früh, ne? Also das ist schon auch deren Arbeit, da reinzugehen. Das merkt man ja auch an denen, die dann in 1000 Formaten irgendwie sind. Damit verdienen die schon auch ihr Geld und wissen auch schon, was sie tun müssen, damit sie dann auch weiter drin bleiben.
Ja, das frage ich mich, inwiefern das eben doch irgendwie geskriptet ist oder die Konstellation schon irgendwie so ein Skript vorgibt und so weiter. Also wie echt wird es dadurch?
Na, das Casting ist halt das A und O bei solchen Formaten. Du musst die Leute halt sehr, sehr gut casten und natürlich kann man da schon auch so Stellschrauben stellen, dass man weiß, okay, der hat mit dem Beef gehabt, dann lädt man noch jemanden ein, mit dem jemand vielleicht jemand betrogen hat und dann ist der Ex da und derjenige, mit dem er betrogen wurde, das war jetzt in dem Fall so von Yassin und diesem Dominik und Paulina. Und das kann man natürlich im Vorfeld machen, aber das ist auf gar keinen Fall geskriptet. Die Mühe muss man sich gar nicht machen. Also ich meine, dazu ist es dann auch zu, also es wird ja nicht viel geredet, weißt du? Also es gibt dann schon natürlich auch Gespräche mit Redakteuren zwischendrin, aber das ist Quatsch, dass das geskriptet ist.
Was ich mich gefragt habe, als ich mir das angeguckt habe, ist, was wird da so gezeigt an Körperbildern, an Geschlechterrollen, weißt du, die Männer alle Pumper?
Grauenhaft.
Warum meinst du?
Naja, es ist natürlich schon sehr, sehr klassisches. Also es ist immer so, dass die Männer die sind, die eigentlich nicht wollen und die Frauen wollen und dann meldet er sich nicht. Dieses klassische so, jetzt schreibt er nicht zurückmäßig, nur dass dann quasi eben über den ganzen Tag, jetzt ist er die ganze Zeit bei der und redet bei der. Aber auch das ändert sich gerade. Also die haben jetzt auch inzwischen, haben Frauen das auch verstanden, dass das irgendwie nicht geil ist. Mhm. Und inzwischen, also auch in den letzten paar Jahren ist da schon was passiert, dass die Frauen sehr viel selbstbewusster sind. Leider jetzt auch sich irgendwie dann sagen, ich bin Fuckgirl und quasi eigentlich genau das gleiche machen wie die Typen und denken, dass das jetzt emanzipiert ist, ist ja natürlich auch die Frage. Aber da ändert sich gerade auf jeden Fall was. Aber natürlich ist dieses Bild absolut schrecklich.
Ja, ich meine auch, dass die, also was für ein Bild von Männlichkeit da gezeigt wird. Also alle Pumper.
Alle Pumper, ja.
Und die Frauen alle kurvig und so weiter.
Alle gemacht, also, vor allem. Also dieses kurvig ist ja egal, gemacht, aber die sind halt gemacht. Also sie haben alle, oder die meisten.
Wie divers von ist das? Und auch so, weiß ich nicht, ist auch sehr viel mit Narzissmus. Und
absolut,
und, also,
total.
Finde ich schwer.
Aber natürlich hast du jetzt einmal reingeguckt und der Witz an diesen Formaten ist ja, die gehen ja schon so über 20 Folgen. Das heißt, du lernst die Leute schon auch kennen und was halt wirklich toll ist, und das passiert durchaus auch mal, dass gerade bei den Typen das wirklich so eine Art Heldenreise gibt, sage ich mal, dass jemand
das
reingeht.
Große Wort der Heldenreise.
Ja, pass mal auf. Also dann im wahren Leben, also größer wird sich, dass jemand reingeht, genau so ein Macker ist, irgendwie so ein Typ ist, der irgendwie denkt, ich kann irgendwie alle haben und boah, so. Und der dann aber in der Zeit wirklich dann sein wahres Gesicht zeigt und die Masken fallen und dann plötzlich ein ganz lieber Typ ist oder wirklich eine Erkenntnis hat. Und das ist natürlich dann auch geil. Und das wird dann auch gezeigt und die Männer heulen auch und so. Also über je länger so ein Format ist und je mehr man die Leute alleine lässt, also sich selbst überlässt, desto mehr werden das dann auch wieder normale Menschen. So, das ist natürlich alles auch wahnsinnig hysterisch und aufgepumpt und die wissen, da sind Kameras an. Aber wenn man wirklich sagt, man macht das über 2-3 Monate, was zum Beispiel in Amerika so ein Ding ist, da haben die teilweise 6 Monate, um so ein Format zu drehen. Das ist natürlich in Deutschland nicht möglich, weil das Geld nicht da ist. Und dann wird es nämlich interessant, weil dann hast du nämlich die wirklichen, echten Menschen dahinter, die natürlich auch normale Menschen sind. Das sind ja keine, nicht so Monster, wie man denkt.
Ja, was ich mich frage, ist so, wie das in eine Zeit passt, in der so sehr viel von so Awareness, Bewusstsein, gegenseitige Rücksichtnahme ist ja viel wichtiger in unserer Gesellschaft. Und dann hast du so Formate, wo du dabei zuguckst, wie es provoziert wird, dass betrogen wird, dass Intrigen gesponnen werden, dass die Leute sich schlecht behandeln und fertig machen und so weiter. Wie das eigentlich zusammenpasst?
Ja, das ist ja bei ganz vielen Sachen in unserer Gesellschaft, die überhaupt nicht zusammenpassen. Aber auch da, finde ich, merkt man eben, dass das im Bewusstsein angekommen ist. Also diese Szene, die wir jetzt gerade gehört haben, wo dieser Dominik dieser Chiara diesen Song vorsingt, das hört sich jetzt hier so an, als würde hätte sie gesagt, oh, ist ja total geil und das hört sich wahnsinnig dämlich an, aber das hat sich dann noch weiterentwickelt. Er hat diesen Song wirklich allen Frauen vorgesungen und hat so getan, als hätte er den für alle Frauen wirklich erfunden und die Frauen haben ihn dann ganz doll bloßgestellt, beziehungsweise einfach zur Rede gestellt und haben gesagt, Alter, was glaubst du denn, sind wir dumm oder was und so. Und das war dann, das hätte es früher wahrscheinlich irgendwie nicht gegeben, dann wären die verletzt, gekränkt gewesen, aber die haben sich dann richtig, die Frauen haben sich dann zusammengerottet und haben dem Typen gesagt, so, Alter, was bist du für ein Idiot? So, und da hat sich auch auf jeden Fall was geändert. Aber klar, es ist unmöglich und es ist reine Unterhaltung. Und wenn man da jetzt irgendwie erwartet, dass man, also dann sollte man sich eine Doku angucken über Das ist über Apache zum Beispiel.
Was ich mich frage, ist, wer guckt sich sowas an? Das hatte ich dir ja immer schon gefragt. Wer hört deinen Podcast und so weiter? Kann man den durchschnittlichen Trash-TV-Zuschauer malen?
Ich würde schon sagen, es ist sehr weiblich und so zwischen, ich würde mal sagen, zwischen 30 und, naja, oder zwischen 25 und 50 oder so. Also es ist schon so sehr viele Frauen und es geht dann doch auch wirklich durch alle Gesellschaftsschichten. Also ich kenne auch wirklich, also ich kenne so viele Leute, auch Akademiker, wie auch immer man das nennen will, die das auch gucken. Mhm. Und ich gucke das ja auch und ich merke auch, dass für mich ist das so eine Art Sicherheit, wenn ich weiß, ich habe jetzt noch 10 Staffeln. Also ich gucke vor allem amerikanische Formate, die nochmal was ganz anderes machen. Das sind dann eher so Formate, wo man über ganz lange Zeit verschiedene Menschen verfolgt, wie zum Beispiel Real Housewives. Das gibt schon seit 10 Jahren. Das heißt, wir folgen seit 10 Jahren diese Frauen in Beverly Hills und lernen die halt wirklich kennen und sind in deren Leben. Aber das ist halt deren wirkliches Leben. So. Ja. Oder die Kardashians sind ja auch so ein gutes Beispiel, wo dann auch wirklich Leute sterben, Leute geboren werden, sich Leute umoperieren von Mann zu Frau. Da passieren halt so krasse Sachen, die bigger than life sind. Und dann, das ist das, was mich eigentlich interessiert. Das sind dann meine Freunde. Die kenne ich dann halt auch schon seit 10 Jahren so.
Über dieses Emotional Bonding sprechen wir gleich nochmal. Ich habe auf jeden Fall gedacht, als wir mit diesem Thema in der Redaktion diskutiert haben und dann eine Protagonistin kam, ja, hieß, die kannst du treffen und mit der guckst du Trash-TV, dachte ich, boah, mit wem gucke ich dann Trash-TV? Weiß ich nicht. Hat man ja schon so irgendwie ein Bild vor Augen.
Naja,
Mann,
nicht.
Hatte ich, genau. Als sie mir dann von ihrem Job erzählt hat, hat sich das Bild ziemlich gewandelt.
Ich arbeite in der vollstationären Jugendhilfe. Da leben Kinder und Jugendliche, die zu Hause aus den verschiedensten Gründen nicht mehr leben können. Durch, durch schwierige Familienverhältnisse oder Vorfälle wie Missbräuche, drogenabhängige Eltern und sowas.
Ja gut, das ist natürlich auch ein krasser Kontrast zu deiner Arbeit, wenn du sagst, du hast da mit missbrauchten Kindern zu tun, mit drogenabhängigen Eltern und so weiter. Also die Gap könnte ja quasi praktisch größer gar nicht sein.
Ja, genau. Wie gesagt, ich glaube, dann fühlt sich also die Arbeit oder das eigene emotionale Chaos und so weiter gar nicht so schlimm an, wenn man weiß, es geht noch viel schlimmer. Man kann auch vor ganz Deutschland bloßgestellt werden.
Und da sind wir ja wieder bei der Kraftklub-Line vom Anfang. Ne? Natürlich nur ironisch und natürlich nur so ein Leben bei, aber im Vergleich zu den anderen ist das eigene Leben schon geil. Warum Melina das guckt, habe ich Milena gefragt und sie sagt, ja, da kann ich mich entspannen, das zerstreut mich und das unterhält mich und lässt mich runterfahren. Und Melina macht das schon sehr lange und hat gesagt, sie hat über die Jahre immer mehr Formate angefangen zu gucken, weil es auch immer mehr Formate gibt.
Wie lange machst du das schon?
Oh, ziemlich lange.
Also, du bist ja 28.
Ja, also schon mehrere Jahre, aber noch nie so intensiv wie jetzt. Also das wurde halt immer mehr mit Social Media. Also sonst hat man ja irgendwie, also auch diese ganzen Trash-Formate kamen ja irgendwie so nach und nach. Damals war es irgendwie, keine Ahnung, Bauer sucht Frau und das Dschungelcamp oder sowas. Aber das ist alles irgendwie so zweitrangig geworden, was so im Free-TV läuft.
Warum?
Ja, das hat halt dieses ganze Drumherum nicht so. Die anderen, die sind halt irgendwie so ausgelutscht. Ja, das andere ist ein bisschen bodenloser und niveauloser. Vielleicht reizt das mehr.
Sag mal ehrlich, guckst du ein bisschen auf die Leute herab, wenn du das so guckst?
Ja, teilweise schon. Ja, doch schon.
Warum? Kannst du das beschreiben?
Naja, also weil im Endeffekt ist es ja schon so, dass die sich ja selber auch komplett verkaufen. Ne? Also irgendwie, die haben da Sex vor ganz Deutschland und alles einfach nur, um zu unterhalten, um danach irgendwie Follower zu generieren, um danach die dicke Influencer-Karriere einzuschlagen und irgendwie ihr Leben damit zu finanzieren. Also die verkaufen sich ja selbst halt einfach komplett.
Mhm. Und du machst das mit?
Ja, ich mach das mit. Ja, genau.
Aufs Niveau, cheerio. I love Trash TV. Trash, Trash, Trash TV. I love Trash TV. Trash, Trash, Trash TV. I love Trash TV. Trash, Trash, Trash TV. We love Trash TV. Trash, Trash, Trash TV.
Das Stichwort dazu ist, glaube ich, Hate Watch.
Oder ja, nicht? Das kann ich zum Beispiel nicht nachvollziehen. Also ich muss die Leute auch irgendwie mögen und auch irgendwie eine Art von Sympathie für die haben. Also das, klar, das machen, glaube ich, viele so und stellen sich drüber, aber das ist nicht mein Spaß daran. Also ich muss wirklich auch Charaktere haben, die ich lustig finde und die auch wissen, dass sie lustig sind. Also gerade jetzt bei Ex on the Beach, dieser Yassin, der ist schon einfach sehr, sehr lustig und der hat auch ein Sendungsbewusstsein, der weiß ganz genau, was der machen muss, damit er irgendwie unterhaltsam ist. Und die sind alle, darf man auch nicht vergessen, Yassin ist ein bisschen älter, aber die sind alle so Anfang 20. Die haben einfach eine gute Zeit und das jetzt so ganz groß aufzuhängen, dass die hier irgendwie sich total blank machen. Vielleicht sind die auch einfach locker drauf und haben Bock drauf, das ein paar Jahre zu betreiben. Das hat ja auch eine Halbwertszeit. Also das kann man ja auch nicht ewig machen. Das machst du in deinen 20ern und dann ist gut und dann studierst du irgendwas. Viele von denen studieren auch. Ne? Also deswegen, ich sehe das nicht so, dass ich das gucke, weil ich die so peinlich oder so scheiße finde. Ich finde das teilweise wahnsinnig lustig. Und es hat gerade bei Ex on the Beach teilweise was sogar von Ulrich Seidel, so Kammerspielartiges, wenn man die so zusammenpackt und die sich selbst überlässt. Es gibt von Ulrich Seidel so einen Film, der heißt Models. Das ist so, hat so große Parallelen. Das ist schon einfach, ja. Ich finde, das hat auch noch eine andere Ebene.
Also ich glaube, es ist sowohl als auch, oder?
Ja, bestimmt.
Also wenn,
ja.
wenn ich in deinen Podcast reinhöre, dann sagst du, kannst du dich auch sehr enthusiastisch über Leute aufregen und sagen, so ein Idiot, das gibt's doch nicht, der Total. Läuft da dauergeil rum und so
Voll,
weiter.
Voll, absolut. Also,
ist jetzt nicht so, dass du alle
ja, aber der ist ja, aber Dominik benimmt sich halt scheiße. Das ist ja, ja. nicht, ich shame ihn nicht dafür, dass er in diesem Format mitmacht, sondern er benimmt sich unmöglich und darüber rege ich mich natürlich auf, klar.
Ja. Ich meine, das Phänomen Hatewatch ist ja quasi nichts Neues. Also Leute, über die man sich aufregt, die dadurch prominent werden, dass sie Aufmerksamkeit erfahren durch, also auch Bad News is Good News sozusagen, ja. weil du gewinnst die Aufmerksamkeit. Dadurch machen ja eigentlich alle Zuschauer die Leute berühmt, die dadurch berühmt werden. Ist ja so eine Co.
Ja. It's famous for being famous.
Famous for being famous. Bestes Beispiel der Wendler, der konnte ja. ja auch nur so groß werden, weil alle über ihn geredet haben plötzlich.
Ja.
Und du hast eben in deinem eben erwähnten Podcast Mensch gesagt, dass du 6 Folgen über ihn gemacht ja. hast. Über einen Menschen, der auch sehr fragwürdig ist, hinten
Absolut,
raus.
Ja.
Was motiviert dich dazu?
Also beim Wendler fand ich es vor allem wichtig, einfach nochmal klarzustellen, was der so am Schluss gemacht hat und dass man einfach dem nicht nochmal eine Bühne geben kann. Also wir wollten das auch wirklich einmal festhalten, dass man gesagt hat, das war am Schluss so, weil wir haben auch Straßenumfragen gemacht und da ist uns aufgefallen, dass niemand sich mehr daran erinnert hat.
Alle haben die Verschwörungstheorien.
Genau, an diese Querdenker, als er dann wirklich ja abgedriftet ist und ja auch nicht mehr zurückgekommen ist. Es gab ja dann nicht den Moment, wo man gedacht hat, okay, das war jetzt wegen Corona so, war der überfordert, sondern der ist da ja auch geblieben so in dieser Bubble. Und dass alle nur gesagt haben, ja, der ist doch ein Schlagersänger und der war doch mal im Dschungel und der hat doch die Laura. Und da haben wir gedacht, so, das ist irgendwie nicht gut. Das muss man schon einmal in Stein meißeln. Und dann war eben auch parallel dazu, dass er wiederkommen sollte bei RTL 2. Und in dem Zeitpunkt kam auch der Podcast. Das heißt, wir waren auch ein Teil davon, dass er nicht wiedergekommen ist. So. Und das ist schon sehr wichtig. Plus, ich finde es schon auch interessant, wieso jemand so geworden ist oder ob das schon irgendwo angelegt war. Also das haben wir versucht, uns anzugucken. Und das kann man schon auch, ja, kann man schon an dem Podcast sehr, sehr gut hören, wo der herkommt, was so sein Ding war. Und bei Wendler ist aber auch so krass, dass der unfassbar viele Leute hat, die den wirklich lieben. Also diese ganzen Fans, der hat ja die Arena Oberhausen mehrfach voll gemacht. Das sind nicht Hate-Watcher, die lieben den, die finden seine Musik geil, die wollen ein Kind von dem. Da sind Frauen, die heulen so. Das ist auch noch so, es sind nicht so viele, die eine Scheiße finden. Es gibt viel, viel mehr, die den auch richtig geil finden.
Auf jeden Fall, die Fanbase ist ja. da, aber so richtig bekannt wurde er, glaube ich, als sich dann alle über ihn lustig gemacht haben.
Ja, über das Dschungelcamp.
Oder ein Meme wurde.
Ja, und er sich auch selber, einfach hat er auch selber Schuld. Er ist dann, hat sich halt einfach unmöglich benommen, so im Dschungel und so. Und dann, ja.
Und dein Podcast heißt ja nicht umsonst, niemand muss ein Promi sein. Mhm. Ich habe das Gefühl, aber alle wollen ein Promi sein. Also die Leute, die in diese Formate gehen, jetzt kommen wir vom Wendler weg, der war ja Musiker und so weiter, die gehen da ja hin, um Prominenz anzustreben.
Ja, absolut. Ja.
Und wenn du sagst, beim Wendler, war das vielleicht schon so angelegt und so, frage ich mich, ob man nicht schon so ein bisschen so einen kleinen Knacks hat, den man versucht, durch Prominenz zu kaschieren.
Ja, bestimmt. Das ist bestimmt auch irgendwie angelegt so. Ich meine, ich glaube, dass das bei diesen Formaten, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, da geht es schon auch darum, du bist halt, wie du schon sagst, halbnackt mit Freunden, saufen. Ich meine, viele fahren nach Mallorca oder irgendwie nach Rimini oder so und machen das dann und bezahlen dafür. Also viele wollen auch einfach eine gute Zeit haben. Die Bezahlung ist so, geht so, muss man auch sagen.
Also, was kriegt denn so ein jemand, der da reingeht?
Von bis, also wenn du wirklich unbekannt bist, dann kann es sein, dass du eine Aufwandsentschädigung von 1.000 Euro die Woche bekommst.
1.000 Euro die Woche, ja gut. Wie lange dreht man? 4 Wochen?
Ja, wenn du Glück hast, bleibst du 4 Wochen drin oder 2 Wochen, 2-3 Wochen sowas. Ja. Boah. Klar, wenn du überlegst, was das aber einspielt.
Und ich kriege noch ein paar 10.000 Follower auf Instagram und kann danach irgendwie eine Influencer-Karriere starten.
Genau.
Ich denke mal, das ist ja so das Ziel.
Ja, das ist für viele der Hauptgrund, glaube ich, auch, das zu machen. Und Fun. Aber eben, dass sie auch hoffen, danach sind sie Influencer und können damit sehr viel Geld verdienen.
Und das Ganze beruht eben nicht nur auf Hate Watch, das kann man ja sagen, weil die Leute, die da sind, die die intimsten Dinge erleben, Sex, Liebe, Betrug und so weiter, da kann ja jeder mitfühlen und dadurch entsteht natürlich auch eine Bindung.
Würdest du sagen, du hast eine emotionale Bindung zu manchen dieser Protagonisten aufgebaut?
Also gerade irgendwie bei Temptation Island, irgendwie diese Woche war das ja auch, da wurde eine betrogen und also das ist schon, das fühlt man schon auf jeden Fall mit.
Und schreibst du denen dann Nachrichten, Kopf hoch, wird schon wieder oder?
Nee, das nicht.
So weit geht's nicht.
Nee, das nicht, aber man fühlt schon mit, das auf jeden Fall.
Und was ich da beim Ansehen eben aber auch noch verstanden oder gelernt habe, gut, das war auch relativ schnell zu lernen, ist, dass diese Emotionen ja zu großen Teilen auch künstlich erzeugt werden. Also ich meine, es ist ja eine Produktion, da läuft 24 Stunden die Kamera und aus 24 Stunden Rohmaterial eine Stunde zu schneiden, gibt dir ja alle Möglichkeiten, alle erdenklichen Emotionen in jede erdenkliche Richtung zu lenken.
Wie diese Formate funktionieren, ist ja wirklich ein Baukastenprinzip. Es sind immer die gleichen Effekte, also jetzt so Schnitttechnik und so weiter. Du hast immer diese O-Ton-Box, wo sie dir dann die Aussagen geben. Da sammeln sie einfach ein, schneiden ein paar Aussagen als O-Ton-Collagen hintereinander. Super Slow-Mo auf entrüstete Blicke, auf Oh mein Gott im Gesicht stehend und immer Drama provozieren.
Und was ich mich da frage, wenn RTL und Co., die ganzen Sender, quasi die redaktionelle Hoheit erstmal haben, wer ist jetzt hier das Schwein und wer ist die Nette, wer ist der Gute, wer ist der Böse und man kommentiert das dann und verlängert das in Formate, reproduziert man nicht zwangsläufig nur die Narrative der Redaktion?
Also es ist jetzt nicht so, dass sie das so schneiden, wie es nicht war. Also die können sich schon überlegen, welchem Handlungsstrang sie jetzt nachgehen. Aber die Handlungsstränge an sich, das wird ja nicht gefaked. Es werden ja nicht Fake-Blicke irgendwo hingeschnitten. Also weil das ist ja schon, man sieht ja, dass das zusammenhängende Szenen sind, die aus einer, also aus mehreren Kameras zusammengeschnitten sind. Ich glaube, dass die sich eher so gucken, dass sie sich eher angucken, welchem Handlungsstrang folge ich, welchem Paar folge ich jetzt, was ist gerade das Interessanteste, was jetzt gerade passiert. Das glaube ich eher. Aber dass die jetzt wirklich komplett sich vorher ausdenken, wer der Böse ist und das dann so schneiden, das behaupten lustigerweise die, die immer blöd dargestellt wurden, im Hinterher immer. Mhm. Das ist ja alles der Schnitt und so. Und dann sagen aber auch alle Leute, die mit denen dann in dem Haus waren, sagen so, nee, der war schon einfach ein Arschloch. Und das ist natürlich aber auch einfach dann zu sagen, nee, das war ich ja gar nicht, das war ja der Schnitt und so. Das glaube ich nicht.
Ja, ich glaube, es potenziert sich natürlich, wenn du, was weiß ich, dreimal am Tag irgendwie schnippisch oder voll, unfreundlich ja, warst total. Und das siehst du ja, dann innerhalb
absolut,
von drei Minuten
das stimmt,
so. Dann bist du halt das Schwein.
Ja.
Aber inwiefern wird sowas auch provoziert? Also, dass man natürlich die Leute ganz groß zur, was weiß ich, zur schnippischen Bitch macht irgendwie, die dann einen Shitstorm provoziert oder das Drama so provoziert, damit sich die Leute darüber das Maul zerreißen.
Na, das, was ich vorhin schon meinte, ich glaube, das ist das Casting. Also du holst hier schon Leute rein, wo du weißt genau, was die Trigger sind und die du drücken musst und die, wo du weißt, die werden im Fernsehen, werden die durchdrehen. Also Elena Miras war ja so eine Kandidatin, die sich jetzt aber auch zurückgezogen hat, weil die dann auch Probleme bekommen hat mit dem Jugendamt und so, weil die gesagt haben, sie ist irgendwie vielleicht zu Hause, auch mit ihrem Kind irgendwie so. Du musst dir natürlich schon Leute reinholen, die irgendwie auch was machen und ausrasten und eben auch bereit sind, das im Fernsehen zu zeigen. So. Und klar, bei Ex on the Beach, da gibt es dieses Terror-Tablet, was dann immer irgendwann random am Tag ein Geräusch macht und so böse lacht. Und dann müssen die Leute wieder an den Strand und es kommt wieder ein neuer Ex ran. Also so wird das natürlich, das ist ja das Prinzip der Show dann so. Und Alkohol hilft natürlich auch immer.
Wie skrupellos gehen da die Sender vor? Weil wenn man sagt, du hast junge Menschen, die sind vielleicht auch, haben wir jetzt gerade schon ein bisschen angerissen, vielleicht ein psychisch labil oder wissen vielleicht gar nicht so genau, was abgeht, aber ich kalkuliere ein, der wird in einer Drucksituation ausrasten. Ja. Das ist irgendwie ziemlich gemein.
Ja, aber ich glaube nicht, dass das, also gerade bei dieser, wir bleiben jetzt mal bei Ex on the Beach, weil wir das ja irgendwie gerade gehört haben, das sind schon Leute, die das auch gerne machen und die auch wissen, dass sie abliefern müssen. Die werden schon auch vorher gecheckt psychologisch, ne? Das hat sich auch nochmal gebessert. Also so gerade in den letzten 2 Jahren ist da auch nochmal einiges passiert. Da gibt es schon auch einen Check, ob die stabil sind psychisch.
Vom Sender oder was?
Vom Sender, ja. Es gibt immer einen Psychologen, der ist auch meistens im Abspann mit aufgeführt. So, es gibt eine psychologische Betreuung immer. Und dass man auf jeden Fall da Leute reinholt, wo man weiß, die wissen, dass eine Fernsehshow und die wissen, dass sie jetzt ausrasten, weil das gut ist. Das heißt, die machen das auch extra. Das ist nicht so, das hat man auch bei Ex on the Beach nicht im Gefühl, dass die super hilflos sind, sondern die wissen, ah, da sind die Kameras jetzt, die gehen dann da rein ins Gefühl so und rasten aus. Aber da hat man jetzt nicht im Gefühl, dass da super psychisch labile Menschen sind, so, sondern das ist tatsächlich schon auch Show so und auch extra Show von den Kandidaten.
Also nach dem, was ich gesehen habe, würde ich sagen, ja, vielleicht übertreiben manche, aber dass sie jetzt wirklich so kalkuliert reingehen und da sozusagen Schauspielern und so sagen,
nee, nicht
okay,
Schauspielern,
ich bin jetzt,
nee, aber also wenn sie ein Gefühl
so sehr,
haben.
Sehr große Grauzone, würde ich mal
aber
sagen.
Aber es ist zum Beispiel so, wenn du so eine Tendenz hast, auszurasten emotional, dann machst du das in dem Moment, auch wenn du dich vielleicht zurücknehmen könntest, weil du weißt, das finden die Zuschauer geil.
Ja.
So, das meine ich.
Sind die Menschen ausgeliefert, wenn sie da reingehen? Also wie viel können die mitentscheiden über ihre Darstellung?
Ich würde sagen, gar nichts. Also sie können, du kannst dich aber einfach benehmen. Weißt du? Also insofern hast du schon Entscheidungsgewalt, weil du kannst dich ja ordentlich benehmen.
Vor allem Deutungshoheit wird jetzt ein Thema, wenn es um Social Media geht und so weiter. Das Ganze wird ja verlängert in die sozialen Medien. Melina hat das ja gerade im O-Ton gesagt, dass ihr Konsum von Trash-TV-Formaten auch mehr wurde mit Social Media, weil es das Ganze drumherum jetzt auf einmal gibt. Und ich sehe da eine sehr ausgeklügelte Distributionsstrategie. Die Folgen kommen um 0 Uhr. Ich bleibe so lange wach, hat mir Melina erzählt, damit ich nicht am nächsten Tag auf Social Media gespoilert werde, indem ich schon Snippets und so weiter sehe, gucke mir das nachts an. Dann gehe ich morgens auf Social Media und gucke mir die ganzen Reactions an und alles, was es dazu gibt. Und so kann man sagen, erst wenn die Folge abgesendet ist, geht's ja erst richtig los.
Du sagst, jetzt laufen gerade 3 Formate. Die guckst du alle. Das heißt, denke ich mal, 3 Folgen pro Woche. Also 3 Stunden sind die Folgen. Und dann verlängert sich das Ganze ja über die verschiedenen Protagonisten und Protagonistinnen in die sozialen Medien. Wie viele Stunden verbringst du mit den sozialen Medien pro Woche?
Oh, täglich viel. Also immer so nebenbei abends im Bett, morgens nochmal oder immer so zwischendrin. So insgesamt bestimmt 2-3 Stunden am Tag.
Okay, krass. Also werden dann hochgerechnet 21 Stunden pro Woche bei 3 Stunden normale Sendezeit, die es von den Formaten überhaupt gibt.
Da gibt es ja immer so eine Zwischenzeit zwischen Dreh und Ausstrahlung. Und in der Zwischenzeit forscht man dann immer so, was könnte dabei rausgekommen sein. Irgendwie bei Temptation Island, sind sie getrennt oder sind sie noch zusammen? Und dann guckt man auf irgendwelche, in den Stories auf irgendwelche Hinweise, ob man da irgendwas erkennen könnte. Wer ist gerade wo unterwegs? Ist das vielleicht dasselbe Hotel?
Ah, okay, so ein kleines Detektivspiel, was sich da auftut. Okay.
Also 21 Stunden Social Media gegenüber 3 Stunden die Formate überhaupt gucken. Das finde ich krass, wie die sich dieses Verhältnis einfach komplett verschoben hat. Und wie sich ein ganz eigener Mikrokosmos ergibt, der sich aus den Sendungen speist, aber eben ein Eigenleben führt in sozialen Medien, wo natürlich auch Formate wie Niemand muss ein Promi sein reinstechen. Aber vor allem über die Insta-Stories ist man natürlich ganz nah dran an seinen Protagonisten und nah dran an weltbewegenden Ereignissen wie diesem hier, als Chiara mit Yasin wegfliegt.
Gucke, die fliegt jetzt hier mit Yasin, der ist da auch. Die fliegen zusammen in die Türkei. Genau, das sind halt alles hier, diese Aurelia, die war von Love Island. Das ist ja auch irgendwie alles so eine Connection.
Ja, große Wiedersehensfreude im Hotel. Wahnsinn, da ist die ganze Clique wieder vereint. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was mir das geben sollte. Keine Ahnung. Und frage mich vielmehr so als Journalist oder Produzent, inwiefern ist das Teil einer Vertragsstruktur, dass gesagt wird, du bist in diesem Format und danach kommen noch so und so lange Insta-Stories oder Markierungen oder wie auch immer, damit wir diese zweite Welt sozusagen neben den Formaten schaffen.
Ich glaube, das ist noch perfider. Ich glaube, die Sender sagen sowas, du darfst dann sogar auch Instagram darüber machen. Du darfst exklusiven Content machen, darüber bekommst du Follower. Also das ist quasi einfach Teil der Bezahlung.
Dass die Möhre vor der Nase.
Genau. Du wirst dann dadurch, weil du das exklusiv besprechen darfst. Also so rum muss man das, glaube ich, eher sehen. Die wollen das ja machen und die wollen Influencer sein. Ich glaube nicht, dass das in den Verträgen drin ist. Vielleicht, dass sie einen Post machen oder sowas, wenn die Sendung rauskommt. Sowas wäre irgendwie Standard. Das ist auch in meinen Verträgen drin, dass man einfach sagt, okay, wenn der Podcast rauskommt, dann machst du einen Post. Aber das andere ist ja quasi für die theoretisch Geld, was man dann über Follower und über Werbekooperationen irgendwie bekommt.
Die haben ja auch alle schnell Product Placements und Werbeverträge. Ja. Ich glaube, in diesem Fall, wo die in Urlaub gefahren sind, war das gesponsert von so einem Checkportal, wo du Urlaubspreise vergleichen kannst und so weiter und so fort. Und dann hat man ja das Ziel erreicht. Man ist berühmt.
Ja.
Sind diese Leute Stars?
Auf gar keinen Fall in meiner Welt, aber es gibt wirklich Menschen und ich glaube, wie hieß sie gerade noch?
Melina.
Melina, in Melinas Welt schon. Also ich habe auch teilweise
Freunde. Nee, sie hat auch gesagt, für sie sind das auch keine Stars.
Aber ich habe wirklich Freunde und die sind selber prominent, also wirklich die bekannte Schauspieler. Und wenn die am Flughafen jemanden von Love Island sehen würden, würden die einfach starstruck sein und könnten, sind dann so, oh Gott, hast du gesehen das? Und das finde ich schon sehr, sehr lustig. Das heißt, es ist für, dadurch, dass man dann so viel Zeit mit den Leuten verbringt, offensichtlich, denkt man, man kennt die, und das ist dann, sind für die viel größere Stars, als wenn man jetzt mal einen Film irgendwie, was weiß ich, mit Moritz Bleibtreu guckt und so. Das heißt, es kommt drauf, in einer Bubble sind die, glaube ich, schon Stars für einen gewissen Zeitraum.
Weil man näher dran ist und an viel intimeren Momenten als nur dem abgedrehten Film.
Ja.
Inwiefern ist Social Media da ein Tool, um Dinge, die in der Produktion gelaufen sind, wieder richtig zu stellen? Deutungshoheit zurückzugewinnen?
Glaube ich, also das wird ja immer wieder gemacht. Dann wird immer irgendwann gesagt, so heute mache ich eine große Ankündigung, Leute, bleibt dran, ich gehe live irgendwie um 23.30 Uhr, stellt euch mal einen Wecker und so. Und dann wird das natürlich alles richtig gestellt. Das ist aber natürlich einfach meistens einfach, ja, also klar, kann man machen. Und ist auch auf jeden Fall ein Tool, um das, um die Deutungshoheit zu behalten, wie du ja gesagt hast.
Ja, ich meine, das ist ja eine ganz neue Medienwelt, ne? Ich habe diese Pamela Anderson-Doku gesehen und das war ja erschreckend, quasi nochmal so diese ganze Background-Story zu haben, wie jemand in den 90ern logischerweise den Medien ausgeliefert ist, weil das, was geschrieben wird, kannst du erstmal gar nicht richtigstellen, es sei denn, du machst noch ein Interview. Und heute ist ja jeder sein eigener Sender und wenn ich, die Leute haben ja 100, 200, 300.000 Follower sehr schnell, da hast du ja auch richtig Reichweite und kannst ja quasi alles erstmal wieder ins rechte Licht rücken.
Das Geile ist, das machen sie aber ganz oft trotzdem nicht, sondern bleiben immer noch nur so nebulös, dass man nicht genau weiß, dass man auf jeden Fall dranbleibt. Also sie haben sogar auch so eine Art Storytelling in ihren Stories, wo sie dann immer nur Sachen andeuten. Mhm. Sagen, mir ging es jetzt gerade echt nicht gut, ich werde euch in 10 Tagen sagen, was los ist. Oder auch so, ich mache jetzt mal eine Social-Media-Pause, dann sind sie immer 3 Stunden später wieder da. Also das ist schon auch ein bisschen witzig.
Eigentlich eine sehr gute Überleitung schon bezüglich dieses ganzen Suchtthemas, weil 21 Stunden Social Media Trash TV Konsum gegenüber 3 Stunden Sendung hat, glaube ich, auch viel zu tun mit Algorithmen von Facebook, von TikTok, von Instagram und so weiter, die natürlich darauf aus sind, Leute am Schirm zu halten und Screentime zu provozieren. Also da greifen ja quasi 2 Welten ineinander. Und Trash-TV verselbstständigt sich eben. Und eine wichtige Sache finde ich eben, was das für Konsequenzen aufs reale Leben hat, wenn du eine Person des öffentlichen Lebens wirst, die insbesondere auf Social Media stattfindet. Das ist ein Fall, der mir genannt wurde, der scheinbar sehr wichtig ist, ist nämlich der von Vanessa. Sie hat ihren Freund Alex bei Temptation Island kennengelernt, 2022, war da Verführerin und er war vergeben. So, er hat seine Freundin betrogen, hat sich in Vanessa verliebt, die kamen dann zusammen und das hat einen mega Shitstorm gegeben und ganz TikTok hatte Mitleid mit der Ex-Freundin Christina, also mit der Betrogenen. So, Vanessa und Alex sind aber seitdem immer noch zusammen. Und gerade Vanessa muss sich unter ihren Beiträgen immer noch anhören, dass sie naiv sei und niemals glücklich mit Alex wird und so weiter und so fort. Und dauernd werden ihr Vorwürfe gemacht, was sie sich denn dabei gedacht hat. Und vor einigen Monaten gab es Gerüchte darüber, dass er sie betrogen habe. Also es geht weiter, die ganze Geschichte verlängert sich.
Mein Gott, du bist
sich.
Aber gut informiert.
Und in dieser Story, die sie damals auf ihrem Insta-Kanal gepostet hat, wird sehr deutlich, dass das für sie alles sehr belastend ist im realen Leben.
Ich weiß nicht, ob euer Kosmos sich immer um Beziehungen und Liebe anderer Menschen dreht. Und mit diesen Worten beende ich jetzt alle Fragen dazu, weil ich einfach auch gar keine Lust mehr habe, mich zu erklären. Weil egal, was ich jetzt sagen würde, kommen jetzt wahrscheinlich eh wieder Nachrichten, wo die Leute sagen, warum antwortest du so genervt? Hört auf, wirklich einfach Sachen zu euren Aussagen zu machen, wo ihr nicht so 100% den Stempel darauf habt, dass es stimmt. Weil das ist den Leuten gegenüber nicht fair und das würdet ihr auch nicht wollen in eurem Leben.
Süß.
Ja, da muss man ja fragen, ist es für Menschen ein Freifahrtschein, jemanden fertig zu machen, wenn er in einem Trash-TV-Format war? Weil also die Kommentare sind teilweise echt krass. Wir wissen alle, was auf Social Media passiert und gerade hinter anonymen Accounts, was sich da an Hetze und Hass und so weiter verbirgt. Und das geht ja nochmal direkt ins Herz, wenn dein persönlichstes Liebesleben betroffen ist und jetzt nicht, was weiß ich, du hast schlecht Fußball gespielt oder so.
Ja, also man kann ja mal grundsätzlich sagen, dass nichts ein Freifahrtschein dafür ist. Es ist unmöglich und natürlich, also ist es das auch nicht berechtigt, das auch nicht Menschen jetzt so Hate-Kommentare abzulassen. Klar, man könnte aber natürlich auch einfach sagen, dann geh doch weg von Social Media. Also, es ist schon ein bisschen lustig, dass sie in ein Format gehen, wo es darum geht, dann dadurch berühmt werden und dann, ich finde, sich dann dem auszusetzen. Ich finde nicht selber schuld, dass sie jetzt wirklich gehatet werden und dass sie Hasskommentare bekommen. Dafür ist niemand selber schuld, weil das macht man einfach nicht. Aber dass sich Leute dafür interessieren. Und ich glaube, darum ging es ihr ja aber auch. Es ging ja nicht darum, dass man sich grundsätzlich dafür interessiert, sondern es geht ja um die Art und Weise. Und das ist natürlich unmöglich und da gibt es keinen Freifahrtschein für. So. Aber klar, wenn man jetzt sagt, ich möchte darüber gar nicht reden, auch nicht auf eine normale Art, dann muss man sagen, gut, dann musst du halt weggehen von Social Media. Klar, also das interessiert jetzt die Leute halt an dir, weil dafür bist du jetzt berühmt. Deswegen wollen wir was über deine Beziehung mit Alex wissen. So.
Und das ist ja die Frage, die ich mir eben stellte, wenn da junge Menschen in so ein Format gehen und quasi die schnelle Influencer-Karriere und das schnelle Geld und Fame riechen und gecastet werden von einem Sender, ob die das alles einpreisen. Also diesen ganzen Rattenschwanz. Was bedeutet es, wenn du eine Person des öffentlichen Lebens wirst, über ein Format wie Temptation Island oder Ex on the Beach?
Ja, auf jeden Fall. Das haben die nicht auf dem Schirm. Also sie haben, glaube ich, vor allem nicht auf dem Schirm, was das mit einem macht. Also ich glaube, sie denken dann, ja, okay, ich kann damit schon irgendwie umgehen. Aber das haben die nicht auf dem Schirm. Was für das auch für ein Druck sein kann, wenn du plötzlich einen Shitstorm bekommst. Das ist einfach horrormäßig.
Und das ist ja eben dann die Frage, welche Verantwortung hat so ein Sender? Oder welche Verantwortung haben auch Kommentatoren? Also wie ist das bei dir im Podcast? Inwiefern machst du dir Gedanken darüber, was du wie kommentierst oder wie moderierst du auch eure Facebook-Gruppe?
Also auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall ein Riesenthema und dass man die Sachen halt einordnet. Und deswegen gibt es Formate, wo es immer noch eine Off-Stimme gibt, die Sachen dann auch nochmal einordnet für das Publikum auch. Das ist auf jeden Fall, habe ich immer im Gefühl, dass das so ein bisschen die Formate sind, die hinterher dann auch nicht mit so viel Hate rausgehen. Aber wenn die Leute einfach sich selbst überlassen werden, wie zum Beispiel bei Sommerhaus der Stars, wo man die einfach machen lässt, ohne dass es irgendwie kommentiert wird, dann ist es auch im Nachhinein, wird das dann einfach... Also wirklich ein Freifahrtschein für die Leute dann zu beschimpfen und so. Und also wir sind schon immer sehr menschlich und sehr, also wir machen das schon mal auf eine sehr vorsichtige Art und Weise. Und auch in unserer Facebook-Gruppe herrscht ein sehr, sehr guter Ton. Und die weisen sich auch gegenseitig zurecht und melden diese Kommentare, wenn jemand wirklich, also herablassend, hasserfüllt wird. Das ist nicht die Art, was uns daran Spaß macht, sondern dass man das wirklich so sich überlegt, als wären das wirklich Freunde und echte Menschen mit echten Gefühlen und das auf dieser Ebene bespricht.
Mhm. Ich habe versucht, da reinzukommen in deine Gruppe, aber ja, ich wurde nicht angenommen.
Ja, das ist schwierig, das sind 2000 Leute auf der Warteliste gerade.
Ja, ich hab auch die Eintrittsfrage beantwortet, was ist dein Männersalat? Ich wusste gar nicht, was ist ein Männersalat?
Das
keine
musst
Ahnung.
Du halt im Podcast hören und das ist nämlich genau der Punkt, weil das ist nämlich die Man muss ein Promi sein Ultras, das heißt, du musst unseren Podcast kennen und da habe ich einmal von einem Männersalat erzählt.
Einmal? In wie vielen Folgen?
600 Folgen, kannst du dann alle mal hören, bevor du rein. Also es ist sehr, okay, sehr elitär, die Gruppe.
Ich wollte gerade sagen, es ist ja schon ein elitärer Kreis, in dem man da aufgenommen werden muss.
Ja, absolut. Ah, kann verstehe. Jetzt nicht jeder rein.
Ja, ja, okay, scheiße, da bin ich wohl.
Weil dann weiß man nämlich, wenn man quasi diese Frage beantworten kann, weil man den Podcast hört, dann hat man auch diese Tonalitäten, dann hat man diesen Humor und deswegen sind da auch keine Idioten drin oder wenig, weil das, wer den Podcast hört regelmäßig, der weiß, wie unser, unsere Moral, unser moralischer Kompass ist.
Welche Verantwortung haben denn Formate wie deins? Weil ihr seid ja die verlängerten,
also
das Format aus dem Format.
Ja, also so. Ich würde schon sagen, dass es mich freut, dass unser Ton einfach ein sehr wohlwollender und sehr menschlicher und der hat halt nichts mit Hasskommentaren oder Hates oder sonst irgendwas zu tun. Und die Verantwortung habe ich auf jeden Fall. Also ich finde, jeder jetzt unabhängig, was diese Formate angeht, wir reden ja auch über andere Promis, aber die hat man auf jeden Fall und auch, dass man so eine gewisse Wokeness da reinbringt und auch einfach Sachen anspricht, die halt gar nicht gehen. Mhm. Wir reden über Gossip, das muss natürlich auf eine Art, muss das menschlich sein. So ist mein Anspruch auf jeden Fall. Und trotzdem unterhaltsam.
Zumindest nicht menschenverachtend.
Genau, nicht menschenverachtend und deswegen rede ich auch am liebsten über die Amerikaner, weil die können das ja auch nicht hören, was wir sagen. Ah. Also es ist tatsächlich für mich auch ein Ding,
ohne
wenn ich
Konsequenz.
Weiß.
Ja. Lässt das ohne Konsequenz. Ja. Ich komme da nicht rein.
Verstehe also, ich, absolut.
Eigentlich habe ich alles schon am Anfang gesagt, so was für Geschlechter, was für Körperbilder, was für, gerade bei dem Suchtpodcast mit Konsum und Beziehungsleben und so, da ist so viel drin, gepaart mit Narzissmus auf der Suche nach dem schnellen Fame, wo ich sage, boah, Alter,
absolut.
Da bin ich echt raus. Aber es hat mich doch sehr erstaunt, wie deep down manche Leute sind. Also wenn Melina sagt, 21 Stunden ist das
ist
drumherum.
Ist sie Single?
Das kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen. Ich habe mich nicht getraut zu fragen.
Weil ich meine, wenn wir jetzt mal bei Süchten sind und auch die Frage, warum ich das zum Beispiel gucke, ne? Also ich merke schon auch, also ich bin Single und ich merke schon auch, dass das ist schon auch eine Art, man hat halt eine Ablenkung und wenn ich weiß, ich habe eben, keine Ahnung, noch 5 Folgen von Real Housewives of New York, dann beruhigt mich das wahnsinnig, weil das einfach gegen Einsamkeit hilft. Also deswegen, das ist schon auch ein Mittel gegen Einsamkeit, weil man kennt die Leute, man kennt das Setting. Mhm. Ich gucke das tatsächlich eigentlich, wenn ich einsam bin. So. Und deswegen ist
das
ist fast
das Emotional
schon,
Bonding eigentlich, ne?
Ja, genau, und das ist schon auch eine Art Sucht, das ist eine Art Konsum, den man macht, um ein Gefühl nicht aushalten zu müssen. So.
Aber ich finde es ja ganz interessant, was du sagst, dass du so straight raus sagen kannst, ja, ich gucke das vor allem, wenn ich einsam bin oder so, oder das hilft mir gegen Einsamkeit. Warum ist es dann Trash-TV und nicht weiß ich nicht, irgendeine fiktionale Serie.
Ist es auch. Also es ist jetzt, ich bin jetzt nicht mit 21 Stunden die Woche Trash-TV dabei. Also ich gucke vielleicht 2 Stunden die Woche. Ich habe so 2 Formate, die ich gucke. Das sind, deswegen, das ist, ich bin da jetzt nicht in dem Fall süchtig. Aber auf jeden Fall gibt es auch, ich gucke auch eine fiktionale Serie gegen Einsamkeit, wenn ich alleine bin. Also es ist schon das, aber es muss dann eben auch sein, was mich emotional kriegt. Ich kann jetzt nicht alles gucken. Und klar, das ist der einfachste Reiz. Ne? Also ich
die Emotionalität jetzt, ist eine andere.
Genau, die Emotionalität ist eine andere. Und ich habe mir jetzt allerdings wirklich angewöhnt, dass ich das nur noch zum Sport machen gucken darf. Das heißt, ich gucke das immer, ich fahre morgens immer auf dem Hometrainer. 1 Stunde darf ich dann Trash gucken und dann hat das wenigstens irgendwie noch eine so. Das ist mein Guilty Pleasure, aber wirklich auch, dass ich da irgendwas von habe, weil sonst ist es auch zu stumpf.
Das Guilty Pleasure, weniger Guilty.
Genau, verstehe. Nur noch Pleasure.
Auf dem Peloton
Win-win.
Oder was?
Win-win, ja, genau.
Echt, ohne Scheiß? Ja. Das ist, also Elena Gruschka auf dem Peloton, guckt Trash-TV.
Und um 7 Uhr morgens, um nachdem ich mein Kind in die Schule gebracht habe.
Ist für mich das Bild des modernen Menschen.
Und dann daraus noch Geld machen. Das heißt, eigentlich bin ich auch nicht besser als die.
Und dann daraus noch Geld machen und auch noch verwertet. Nichts ist umsonst. Geil. Also ich kann verstehen, dass einen das entspannt. Der Fußballvergleich ist, finde ich, irgendwie ziemlich treffend, weil da kommen sehr viele gar nicht rein. Und das ist die Reaktion, die ich von Nicht-Fußballfans irgendwie
Vor allem sind es ja bekomme. Männer, die Fußball gucken. Deswegen hat das sowieso, ist das ja eh okay, weil was Männer machen, ist ja auch okay. Und das andere ist sehr weiblich. Das ist dann ja eh schon nicht okay.
Ja, und bei Trash-TV geht es um Emotionen und Liebe und Sex und Betrug. Und bei Fußball geht es um Fußball.
Ah, da geht es auch um Sex jetzt nicht, aber um Liebe und Betrug auch, würde ich sagen.
Liebe und Betrug auch, ja, aber auf eine viel deepere Art und Weise.
Natürlich.
Ja. Naja, auf jeden Fall bei beiden geht irgendwie die Birne aus und man will irgendwie mal ein bisschen einfach abschalten in einer Welt, die einen oftmals auch überfordert. Krass finde ich halt, dass es bei Melina 24 Stunden die Woche sind, also 3 Stunden Sendung und 21 Social Media.
Aber sie schien mir ganz aufgeräumt zu sein und wie guter Dinge.
Also aber sie ist auf jeden Fall super aufgeräumt und hat das irgendwie auch alles im Blick. Dennoch habe ich sie zum Abschluss ja noch was gefragt.
Was würdest du dir selbst sagen zu deinem Konsumverhalten?
Dass es eigentlich auf jeden Fall weniger sein sollte und nicht so intensiv sein sollte.
Warum?
Ja, weil halt wirklich, also wie gesagt, vorher war es mir noch nicht so bewusst, wie viel Zeit da dran drauf geht und wie tief man da irgendwie drin steckt.
Ich glaube, das ist auch ein Charakteristika von Sucht, dass es eben ein schleichender Prozess ist. Du machst das, dann wird es immer irgendwie mehr und auf einmal denkst du, puh, das war ganz schön viel geworden.
Ja.
Gilt ja auch gesellschaftlich. Es gibt, glaube ich, so viele Formate wie nie zuvor und dieser Hype ist, glaube ich, so groß wie nie zuvor. Also mit Big Brother von damals hat das ja heute alles nichts mehr zu tun. Das ist ja viel, viel größer und viel, viel allumfassender. Lass uns mal einen kleinen Ausblick abschließend wagen, wie es mit Trash-TV weitergeht. Hot Take von mir, das hat sich alles bald überholt. Die Gesellschaft ist zu aufgeklärt, zu Vogue und wird sehr viel kritischer auf all das blicken, was da normalisiert und transportiert wird und deswegen werden solche Formate in naher Zukunft aussterben.
Ich finde interessant, dass du die Gesellschaft so siehst in der Zukunft, dass sie Vogue und reflektiert sind. Das wäre schön, wenn das so wäre.
Naja, es passiert ja sehr viel. Also in den letzten 10 Jahren ist ja sehr viel passiert.
Also ich glaube, dass Trash-TV vielleicht die Art und Weise, wo es dann wirklich so gemein wird, dass sich das auch wirklich irgendwann erledigt hat. Aber es in Amerika gibt schon so eine Tendenz, das heißt jetzt Social Experiment, so nennen die das jetzt. Das ist dann auch nicht mehr Trash-TV, sondern Reality-TV würde ich es nennen, wo man wirklich so, wie ich vorhin schon erzählt habe, Love is Blind, so Prämissen macht, dass man einfach sagt, man packt Menschen in ein soziales Experiment und guckt sich an, wie die sich, das ist ja am Ende des Tages auch nichts anderes, aber es hat nicht mehr dieses schrille, wobei ich glaube, das wird es auch immer geben. Ich glaube das. Ich glaube fest daran. Es wird beides geben, aber es gibt auf jeden Fall einen Trend zu mehr, also dass es ein
mehr
bisschen
Bedeutung,
mehr Bedeutung hat und ein bisschen mehr auch einem gibt so. Vielleicht.
Ja, ich meine, man könnte ja wirklich sagen, du machst das gleiche Format und dann hast du noch eine Blue Box, wo dann ein Psychologe immer sitzt und sagt, ja, also hier sehen wir jetzt, der Typ trinkt 7 Tage hintereinander Alkohol, schwierig.
Ja.
Ah, hier sehen wir Gaslighting, das ist wohl eine toxische Beziehung, also Leute, passt auf, schwierig.
Aber das sieht der Zuschauer auch ohne Psychologen.
Meinst du?
Ja, 1000%ig. Ich meine, du hast doch jetzt mit jemandem gesprochen. Das ist schon, glaube ich, ein ziemlicher Durchschnitt. Sie ist eine ziemlich Durchschnittszuschauerin. Und die ist ja aufgeräumt und kann sich das angucken. Also deswegen, da mache ich mir nicht so Sorgen, dass das Publikum das 1:1 übernimmt und denkt, das ist jetzt geil.
Dein Wort in Gottes Ohr.
Ja.
Elena Gruschka, vielen Dank für diesen Besuch.
Ciao. Ciao, 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 ciao.
Süchtig nach alles. Ein Podcast mit Hubi Koch. Weitere Folgen findet ihr in der App der ARD Audiothek.
Kim Possible, SpongeBob oder Son Goku, das sind einfach Heldinnen einer Kindheit. Viele haben es geliebt, nach der Schule ab nach Hause, Tornister in die Ecke, Fernseher an und erstmal Cartoons und Kinderserien gucken. Und wenn ihr genau in diese Zeit zurückreisen wollt, dann checkt mal den neuen Podcast Telecaddy. Da zieht sich Caddy aka Cold Mirror nochmal spezielle Folgen von diesen alten Serien rein und analysiert dabei das, was wir gar nicht bewusst wahrgenommen haben. Und vielleicht sehen wir Bikini Bottom dann ja mit ganz anderen Augen. Telecaddy könnt ihr in der ARD Audiothek hören und überall da, wo es Podcasts gibt. Und für alle, die eben lieber sehen als nur hören, die Folgen erscheinen auch auf YouTube.